Bei dem Leistungsdruck stelle ich mir schon vor dem Wettkampf alle möglichen Szenarien vor, wie das Ganze denn jetzt ausgehen kann. Ganz oft ist es so, dass wenn ein Wettkampf nicht gut funktioniert, dass sich dann irgendwelche anderen Möglichkeiten ergeben.
Hi, willkommen zum Techniker Boulder Bundesliga Podcast, der Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Für dich an jedem Spieltag der Techniker Boulder Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz und ich begleite dich auf dem Weg ins Studio Block Mannheim. Wir starten eine neue Athletenreihe hier im Podcast. Du erfährst, wie die Besten der Besten aus den Deutschlandcups trainieren. Folge 1 heißt, wie wird man so stark wie Roxana Wienand? Sie war erst bei 2 Deutschlandcups zu Gast und hat direkt beide gewonnen. Freu dich auf Trainingstipps von Roxana und Einblicke in ihr Wettkampf-Mindset. Wusstest du, dass Ruhzetter Erik Heldmann aus dem Studioblock Mannheim einer der jüngsten Menschen ist, die alle 4000er der Alpen bestiegen haben? Und wusstest du, dass er seit neuestem auch Griffe herstellt, und zwar die Blockholds? Wenn nicht, dann wird's wohl mal Zeit, Erik Heldmann genauer kennenzulernen. Wir stellen ihn dir vor im Interview hier im Techniker Boulder Bundesliga Podcast. Vorab gibt's aber eine Runde Bundesliga News. Herzlich willkommen bei den Techniker Boulder Bundesliga News. Diesmal zusammen mit Jakob und Kati. Hallo.
Hallo Juliane.
Ich grüße dich.
Ey, ihr habt gesagt, es gibt so viel zu erzählen, dass ihr das beide machen müsst, ja? Ich bin aufgeregt.
Es sind ja einfach mehrere Leute hier im Hintergrund und da muss man ja nicht immer nur die gleiche nervige Stimme vom Jakob hören. Da freue ich mich, dass Kati diesmal auch mitmacht.
Sehr schön, Kati.
Und wir sind auch ein bisschen aufgeregt.
Okay. Also das Erste, was ihr mir gesagt habt, was ihr gerne machen wollt, ist das, was man eben am Ende eines Jahres so macht. Ein Jahresrückblick.
Ja, also ich hoffe, wir nerven jetzt die Zuhörer nicht mit dem 10. Jahresrückblick im Dezember, den sie schon erleben. Aber es gehört natürlich auch irgendwie mit dazu.
Wir können es ja auch kurz und knapp machen. Also das Jahr war voll und ziemlich geil eigentlich. Wir haben ein super Outdoor-Event gehabt in Osnabrück. Wir haben es ja das erste Mal in einer neuen Stadt gemacht, in einer für uns ganz unbekannten Stadt. Und das war auf jeden Fall eine ziemlich coole Erfahrung. Hat auch ja trotz Unwetter und allem im Endeffekt super geklappt. Da sind wir auch als Team, würde ich sagen, nochmal ganz schön zusammengewachsen, auch mit den ganzen Helfern und so. Das war auf jeden Fall ein Highlight des Jahres.
Ja, und das Ganze wurde begleitet von Leon Buchholz, der uns mehrere Tage mit der Kamera verfolgt hat. Und auch hier nochmal der Vorschlag an alle, also schaut euch gerne mal den Behind-the-Scenes-Movie bei uns auf dem Kanal an. Geht so 10-11 Minuten, da kriegt man mal so ein paar Insights, was es eigentlich heißt, ja, im Bouldersport so ein Finale aufzuziehen und was da natürlich auch für Risiken mit einhergehen. Mhm. Gleichzeitig gab es auch wie eine Art kleines Festival mit dazu. Also wir hatten das erste Mal auch noch ein größeres Rahmenprogramm über mehrere Tage gemacht, was gut angenommen wurde, wo man natürlich noch mehr Zuschauer, hätten wir uns auch gefreut. Aber inhaltlich war es alles super und die Leute, die daran teilgenommen haben, waren auch ganz begeistert.
Die große Frage ist natürlich, gibt es das in ähnlicher Art und Weise im nächsten Jahr nochmal? Und Jakob, du hast so ein bisschen was angespoilert in der letzten Folge, im letzten Newsblog. Da ging es so ein bisschen darum, ob wir uns in Osnabrück wiedersehen. Was könnt ihr darüber sagen?
Ja, also das war wirklich verrückt. Die letzten Wochen, da ist einfach super, super viel passiert. Und das Ganze ging los mit einer Mail aus Osnabrück. Die müssten dringend mit uns reden und dann haben wir einen Tag später einen Call gemacht. Ja, und dann kam raus, es ist leider aktuell so, dass auf dem Gelände des Finales, vor allem auf dieser Fläche, die noch dahinter war, ist ja ein Riesenareal, was ganz neu erschlossen wird, ja, eine der größten Ansammlungen alter Weltkriegsbomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden sind. Oh. Ja, und dieses ganze Areal, was da jetzt praktisch neu bebaut werden soll, muss also, ich glaube, revitalisiert werden, war das Wort, was sie uns genannt haben. Zeitplan war bis Anfang Juni, sind aber jetzt schon ein paar Monate in Verzug. Das heißt, es steht außer Frage, wir werden in Osnabrück kein Finale durchführen können. Mhm. Wie wir das, wie so die Ideen dahinter sind und wie es trotzdem weitergeht, erzählen wir euch auch gerne noch. Aber vielleicht gucken wir nochmal ganz kurz trotzdem auch weiter, was im letzten Jahr so passiert ist, Kathi.
Ja, das Team ist gewachsen im letzten Jahr. Also es gab auch ein paar Wechsel. Alex, unser Liga-Fotograf, ist leider gegangen aus beruflichen Gründen. Ist ihm auch schwer gefallen und uns auch sehr schwer gefallen, die Entscheidung. Dafür haben wir 2 tolle neue Fotografen dazu bekommen, Simon und Clara. Die waren jetzt auch schon bei den ersten Stationen dabei. Dann haben wir eine zweite Routenschrauberin dazu bekommen. Petra ist unsere neue Liga-Routenschrauberin, die sich mit Peter den Job jetzt teilt, sodass es für beide nicht mehr so wahnsinnig viel Fahrerei ist. Also Peter macht ein bisschen mehr die Station im Süden und Petra macht ein bisschen mehr die Station im Norden.
Das sind die, die so ein bisschen den Hut aufhaben beim Routenbau, um zu gucken, ob das so bei den Stationen ungefähr gleich ist vom Niveau her.
Genau, die sind quasi als Unterstützung für die Hallen dabei, dass sie gucken, dass das Niveau überall ein bisschen gleich ist, dass Sicherheitsstandards wirklich eingehalten werden. Es ist ja gerade bei den Kickoffs sehr voll, dass die Routen nicht so sehr ineinander übergehen, dass mit dem Abspringen alles funktioniert und so ein bisschen Tipps und Tricks haben für Hallen, die jetzt vielleicht auch noch nicht so große Wettkämpfe so viel ausgerichtet haben.
Genau.
Und es gibt noch zwei neue Partner. Wir haben Tenaya als eine Firma, die wirklich super Kletterschuhe produziert. Die sind als Partner mit eingestiegen und sind auch bei jedem Kickoff mit einem Testival mit dabei. Das ist wirklich cool. Das heißt, man kann vor Ort die verschiedenen Schuhe wirklich anprobieren, kann sich mal beraten lassen, was für welchen Stil auch Sinn macht und dann Schuhe bestellen, die einem wirklich gut passen. Und wir haben YY Vertical dabei, die Kletterbrillen und Trainingsgeräte und sowas auch machen.
Und neben den tollen Produkten das Ganze auch noch toll präsentieren. Bei jedem Kickoff ist die gute Nele mit am Start und präsentiert euch und zeigt euch, wie funktioniert das Hangboard eigentlich genau, was kann man alles für Übungen damit machen. Die Massagegun, wie setze ich die am besten ein zur Recovery und welche Handcreme benutze ich am besten nach dem Training. Also hier für alle Athleten und Athletinnen, die bei den Kickoffs mit dabei sind, ein ganz buntes Programm, alles rund ums Bouldern. Und das ist richtig schön zu sehen, wie auch diese Veranstaltung, ob mit oder ohne Deutschland Cup, weiter wachsen und den Teilnehmenden ganz viel Mehrwert bringen auch.
Sehr schön. Und jetzt bin ich ganz gespannt, was es Neues gibt im Jahr 2025.
Also viel wird passieren und das Erste, was Boulder Deutschland bewegen wird, ist, es gibt ganz viele tolle Krankenkassen in Deutschland, aber eine ist natürlich besonders toll und das ist natürlich die Techniker Krankenkasse, seit vielen Jahren unser Partner, und die machen was ganz Besonderes, worüber wir uns sehr freuen und auch ein bisschen stolz drauf sind. Und zwar wird Boulder offiziell ins Bonusprogramm der Techniker Krankenkasse mit aufgenommen. Das heißt, man kann Punkte sammeln, entweder indem man seine Monats- oder Jahreskarten einreicht oder aber auch an der Liga teilnimmt. Ja, da gibt es Punkte fürs Bonusprogramm, sodass man sich da tolle Gewinne ausschütten kann. Und wie das Ganze genau funktioniert, das erfahrt ihr dann ab Januar, im Laufe des Januars auf unserer Instagram-Seite und natürlich auch auf unserer Webseite.
Das ist wirklich großartig. Ich weiß, dass ihr da wirklich auch sehr dran beteiligt wart, dass das bei der Techniker Krankenkasse so funktioniert. Ja, ich freue mich, dass es jetzt soweit ist.
Ja, ich denke, spätestens jetzt lohnt sich der Wechsel. Das ist ja schon mal eine gute Vorgabe fürs neue Jahr.
Ja, sehr schön. Und möchtet ihr jetzt was zum Thema Finale verraten? Osnabrück ist es nicht. Was passiert dann?
Ja, also Osnabrück ist es nicht. Und dann war eigentlich klar, dass wir das so kurzfristig nicht schaffen, eine andere Stadt zu finden. Das ist einfach irre viel Arbeit. Man muss da Verträge mit der Stadt machen, gucken, dass der Ort geeignet ist. Und dann gibt es die ganzen Vorgaben und Anmeldungen über Bauamt und Umweltamt und so weiter. Und das hätten wir nicht mehr geschafft. Das hätte zu viel Ressourcen gefressen. Und dann haben wir ein langes Gespräch gehabt, auch mit der Technikerkrankenkasse, die das Event ja auch in weiten Teilen mitträgt, und haben uns dann entschieden, dass wir 2025 kein Outdoor-Finale machen werden, sondern es wird ein Indoor-Finale geben in einer Halle. Da müssen wir im Moment noch gucken, in welcher Halle. Werden wir wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche bekannt geben, auch den Termin. Dann nehmen wir aber die Ressourcen, die dadurch freigesetzt werden, weil das war natürlich irre viel Arbeit, dieses Outdoor-Event zu planen. Das ist Indoor viel leichter. Und werden was anderes starten, was hier auch schon lange auf den Schreibtischen hin und her wandert und was wir schon lange machen wollen.
Ja, also das Wetter wird uns also kein Problem mehr darstellen. Stattdessen jetzt der Fokus auf die Regionalligen. Ich glaube, wir haben das auch im Podcast immer schon mal wieder angesprochen. Mhm. Zwei dieser Formate gibt es schon seit längerem. Das ist einmal die Thüringer Boulder Session. Das Gleiche gibt es auch in Niedersachsen, wo wir auch in der Orga ein bisschen mit drinstecken, bei der niedersächsischen Boulderliga Süd. Startet im Januar, also im Januar, Februar in Hannover, Göttingen und Braunschweig. Toller Wettkampf. Und jetzt wollen wir das Ganze mehr forcieren. Tja, und ich würde mal sagen, unser großes Ziel ist, aus diesen zwei Regionalligen, die es bisher gibt, 10, 20 Stück zu machen im Laufe der nächsten Jahre. Mhm. Dauert natürlich alles ein Stück und muss umgesetzt werden, muss sich etablieren, muss getestet werden. Aber wir freuen uns sehr, die Ressourcen, die wir sonst jetzt für das Outdoor-Finale genutzt haben, was natürlich auch immer mit viel Unsicherheit einhergeht und natürlich auch am Ende die gleichen Leute bedient, die auch in der Liga normalerweise teilnehmen. Ja, und da freuen wir uns jetzt, den Fokus auf ein ganz neues Projekt zu legen, um nochmal ganz, ganz andere Leute erreichen zu können. Und ja, freuen uns da auf neue Aufgaben und neue Ideen und neue Aspekte, die Liga bereichern werden.
Ja, also ich denke mal, das wird die Möglichkeit geben, wie du schon sagst, dass neue Leute teilnehmen, die es bisher noch nicht gemacht haben. Vielleicht aber auch Hallen, die bisher noch nicht mit dabei waren, mit reinkommen.
Absolut, ja. Genau das ist der Punkt. Wir haben ja doch von einigen Hallen inzwischen auch Anfragen bekommen, hey, wie wäre es mal mit einer Ligastation bei uns? Und wir freuen uns immer total, weil wenn die Hallen Lust auf so eine Station haben, dann wird es auch immer ein guter Spieltag. Das Problem ist nur, manchmal passt es eben einfach nicht mit der Größe. Und da tut man weder der Bundesliga-Community noch der Hallen-Community noch den Hallen wirklich einen Gefallen, wenn man das an Orte bringt, die einfach den Anforderungen nicht entsprechen. Und bei den Regionalligen ist es eben nicht ganz so hoch mit den Ansprüchen. Also zum Beispiel gerade Kletterhallen, die auch noch einen schönen Bodenbereich haben. Ne? Für eine normale Station vielleicht zu klein, aber für eine so eine Regionalliga absolut ausreichend. Mhm. Die können auf einmal mit dran teilnehmen. Auch Orte, also gibt so tolle Hallen. Zum Beispiel, man tat es auch so ein bisschen in der Seele weh, der Eifelblock in Trier ist das, glaube ich, hat angefragt, super schöne Halle. Wir waren auch schon mal im Eifelblock in Koblenz, also auch tolle Hallen. Aber es ist einfach, Trier ist halt so weit weg und da liegen viele andere Hallen einfach viel, viel günstiger. Und jetzt ist auf einmal doch die Möglichkeit, dass all diese tollen Hallen eben auch Teil der erweiterten Bundesliga-Familie werden. Und da freuen wir uns extrem drauf. Und wenn ihr das jetzt hört und sagt, ey, ich will unbedingt, dass so eine Regionalliga hier bei mir in der Halle stattfindet, dann geht doch mal auf die Hallenchefs zu und sagt ihnen mal, ey, schreibt mal der Bundesliga, wir hätten richtig Lust, das wäre richtig cool, wenn das hier auch stattfinden würde. Oder vielleicht habt ihr ja sogar eine Halle, arbeitet in der Halle. Schreibt uns auf jeden Fall an. Wir freuen uns über jede Nachricht, die kommt. Und werden auch selber natürlich ganz, ganz viele Hallen jetzt in den nächsten Tagen und Wochen anschreiben.
Okay, es klingt wirklich cool, dass jetzt das möglich sein wird, dass es die Regionalligen gibt. Für manche vielleicht aber auch ein bisschen traurig, dass es das Outdoor-Finale nicht mehr geben wird, oder?
Ja, auf jeden Fall traurig. Also das ist für uns auch traurig, weil auch wenn das anstrengend war, das war einfach ein super geiles Event. Das hat total Spaß gemacht. Und das ist jetzt nicht, dass uns das leicht fällt, das loszulassen. Da ist schon auf jeden Fall auch ein weinendes Auge dabei. Und uns ist auch klar, dass da auch viele, viele Leute sehr viel Energie reingesteckt haben. Also die Rootsetter, das ganze Helferteam, das diese Events mit möglich gemacht hat, die letzten 3 Jahre, die Wandbauer und so. Das ist für alle natürlich schade und für die Teilnehmenden auch. Das ist auch nicht abgewählt für immer. Das ist jetzt erstmal nur für 2025 so.
Dann hoffen wir, dass es im nächsten Jahr trotzdem genauso cooles Finale geben wird. Ich bin ganz gespannt, wo es dann sein wird. Und ich freue mich auf die Regionalligen, auf alles, was kommt. Und wünsche euch natürlich erstmal, dass ihr ein paar schöne Feiertage habt und gut ins neue Jahr kommt.
Dankeschön, du auch.
Danke dir, Juliane. Und viel Spaß beim Podcast hören.
Roxana Wienand ist 24 Jahre alt. Sie gehört zu den besten Kletterinnen im DAV-Nationalkader, war 2020 deutsche Meisterin im Lead. Dieses Jahr stand sie zum ersten Mal auf einem Podium bei einem internationalen Wettkampf. Das war Platz 3 bei der World University Championship in Sportclimbing in Koper. Sie hat bisher bei 2 Deutschlandcups der Techniker-Boulder-Bundesliga mitgemacht und hat beide Male gleich den Tagessieg mitgenommen. Und wie stark Roxana ist, das kann man sich auch auf ihrem Insta-Channel und auf ihrem YouTube-Channel anschauen. Da postet sie nicht nur die Boulder, die sie geschafft hat, sondern sie zeigt auch, wie sie trainiert. Da könnt ihr euch zum Beispiel mal anschauen, wie man einen einarmigen Klimmzug macht. Und ich freue mich, dass sie jetzt hier im Podcast ist. Hallo Roxana.
Hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
Ja, Roxane, wir fangen mit der allereinfachsten aller Fragen an. Wie wird man so stark wie du?
Ich würde sagen, viel trainieren und auch motiviert trainieren und motiviert bleiben über eine sehr lange Zeit hinweg.
Das klingt so, als ob das eine Challenge wäre. Also dieses sich immer irgendwie die Laune beibehalten beim Training. Was bedeutet das für dich? Wie machst du das?
Ja, das ist schon nicht so einfach. Man hat ja immer so seine Ziele, die man sich setzt und dann fängt man an, voll motiviert, daran zu arbeiten und es wird auch besser und irgendwann wird es vielleicht nicht mehr so schnell besser und man hat wieder komplett sein Ziel aus den Augen verloren und dann hilft es manchmal, sich so kleinere Ziele zu setzen, um eben dran zu bleiben und nicht aufzugeben, bis es dann doch irgendwann klappt, auch wenn es lange dauert.
Hast du ein Beispiel dafür, was so ein Trainingsziel war und wie du das so in kleine Ziele runtergebrochen hast?
Klar, also zum Beispiel hattest du ja am Anfang das mit dem einarmigen Klimmzug erzählt.
Ja.
Das war natürlich auch etwas, was jahrelang gedauert hat, bis das so geklappt hat. Und da fängt man eben an und hat eben ganz viele Zwischenziele. Man will vielleicht erstmal 10 Klimmzüge mit 20 Kilo Zusatzgewicht machen, dann mit 30 oder man will einen negativen einarmigen machen, dann will man 10 Sekunden einarmig blockieren können und so weiter.
Wie lange hast du denn bis zum ersten einarmigen Klimmzug gebraucht?
Ich würde sagen so 2-3 Jahre circa. Allerdings muss ich da dazu sagen, dass ich da davor auch schon ganz viel gebouldert und geklettert bin. Das heißt, ich habe natürlich nicht bei Null angefangen.
Ja, klar. Und du hast jetzt gepostet, dass du jetzt 3 kannst. Wie lange hat das nochmal gedauert?
Nochmal 2 Jahre.
Das ist heftig. Also wirklich. Oksana, dann lass uns mal einsteigen in dein Leben und Trainingsalltag. Wie können wir uns dein Leben und den Trainingsalltag vorstellen? Also du hast ja wahrscheinlich nicht 24 Stunden am Tag Zeit. Du machst wahrscheinlich einen Job oder ein Studium. Erzähl uns mal davon.
Ich studiere Mathematik und Sport auf Lehramt am Gymnasium an der TU Darmstadt. Und das mache ich auch schon seit 6 Jahren. Ich bin auch bald fertig. Und normalerweise ist es so, dass ich ein Training am Tag habe. Selten habe ich mal 2, aber meistens nicht öfter als einmal pro Woche. Die Trainingseinheiten, die ich mache, die sind dafür relativ lang, teilweise bis zu 4 oder 5 Stunden am Stück. Und meistens mache ich dann morgens ein paar Stunden Uni und gehe dann nachmittags trainieren oder andersrum. Ja, und momentan schreibe ich gerade meine wissenschaftliche Hausarbeit. Das ist das, was man vor dem Examen macht. Das ist quasi wie eine Bachelorarbeit. Und das ist super flexibel, deswegen klappt das hervorragend. Da kann ich mir mal aussuchen, wann ich dran arbeite und wenn ich gerade Zeit habe. Ja, und das, so sieht ungefähr mein Alltag aus.
4 oder 5 Stunden am Tag trainieren, das ist wirklich ein krasses Pensum. Nochmal kurz zwischengefragt, du studierst auch. Hast du noch einen Studierendenjob nebenbei oder so? Wie machst du denn die finanzielle Seite?
Ich kriege die Förderung von der Deutschen Sporthilfe. Und das ist noch mal mehr, wenn man studiert. Von daher, dadurch geht es natürlich, da kann man das meiste damit abdecken. Und ansonsten helfen natürlich meine Eltern ein bisschen mit.
Okay. Und jeden Tag trainieren ist ganz schön viel. Kannst du vielleicht noch mal genau auf die Woche mit uns gucken? Wie sieht da jeder Tag aus? Machst du da unterschiedliche Sachen?
Ja, meistens schon. Das Ziel ist es, dass man in jedes Training fit und motiviert reinkommt. Ich meine, das klappt natürlich nicht immer. Meistens habe ich auch einen Tag, wo es mal nicht so gut läuft. Aber ich versuche, dass ich möglichst oft gute Trainings habe, qualitativ gute Trainings. Und das funktioniert ganz gut, indem man das, was man im Training macht, ein bisschen abwechselnd gestaltet. Also zum Beispiel mache ich dann am Tag 1 Bewegungsboulder, am Tag 2 gehe ich Seilklettern und am Tag 3 würde ich dann zum Beispiel Fingerkraft und dann auch Armkraft oder so trainieren und dann wieder einen Tag Pause machen oder so. Meistens mache ich einen Tag Pause in der Woche. Und wenn man das so abwechselnd gestaltet, damit eben nicht dieselbe Muskelgruppe 2 Tage hintereinander belastet wird, dann funktioniert das mit der Regeneration auch viel besser. Da kann man sich dann auch zum Beispiel beim Seilklettern erholen für die nächste Boulder-Session.
Obwohl du doch aber bei beidem deine Arme brauchst, beim Bouldern wie auch beim Seilklettern.
Ja, aber das Seilklettern ist weniger maximalkräftig, geht mehr auf die Ausdauer und braucht auch nicht so viel Haut. Ja, und deswegen funktioniert es dann tatsächlich trotzdem, wenn man es gewohnt ist.
Genau, also ich hätte jetzt gesagt, für mich würde es nicht funktionieren.
Ja, das ist eine Übungssache, das dauert auch ganz schön lang, bis das klappt.
Hast du auch einen Leg Day?
Nee. Doch, also... vielleicht, ich gehe manchmal am West Day joggen. Also ich sehe das ja immer so. Ich weiß, ich bin relativ klein und klar brauche ich da die Sprungkraft, aber man trainiert die irgendwie beim Bouldern so ein bisschen doch mit. Und dann ist es so, wenn du jetzt Stunden in Sprungkrafttraining investierst, dann kannst du deine Sprunghöhe vielleicht um maximal 5% steigern, kannst du aber einen Größenunterschied von 10 cm halt irgendwie dann immer noch nicht ausgleichen. Ja, super.
Okay, also ich habe immer gehört, es ist super wichtig, auch daran zu denken. Aber wenn Roxana das sagt?
Ich finde nicht. Jedes Training zieht ein gewisses Maß an Energie, das man vielleicht auch sinnvoller in andere Dinge investieren kann, zum Beispiel in Bouldern.
Alles klar. Nächstes Thema. Du bist ja Teil des Nationalkaders, aber soweit ich weiß, lebst du nicht in München und nicht in Köln. Das sind ja so die Haupttrainingszentren hier in Deutschland. Du wohnst nämlich in Darmstadt. Wie gestaltet sich denn dein Training, wenn du quasi so weit weg bist vom Kader?
Ich trainiere meistens ohne den Kader und ich fahre dann immer so die Hallen in einer oder eineinhalb Stunden Umkreis um Darmstadt und natürlich in Darmstadt ab. Da habe ich schon relativ viele Hallen zur Verfügung, deswegen wohne ich ja auch hier. Das geht tatsächlich ganz gut. Es gibt sehr viele gute Boulder hier. Und dann haben wir oft auch Lehrgänge vom Kader aus oder Wettkämpfe. Und da trifft man sich dann. Und manchmal fahre ich dann auch nach Köln, nach München, um dort mit den anderen oder mit den Trainern oder auch alleine mal zu trainieren. Das lohnt sich vor allem in der Wettkampfvorbereitung da ab und zu hinzufahren. Da sind nämlich so Boulder, die man zum Beispiel auch in einem Weltcup sich jetzt vorstellen könnte. Und das ist bei mir in den Hallen schon eher eine Seltenheit. Deswegen muss ich da mal ein bisschen aufpassen, dass ich ab und zu auch mal wieder solche Boulder probiere. Aber ansonsten funktioniert das Training hier echt gut.
Okay, hast du noch andere Leute, die auf deinem Niveau trainieren um dich rum? Ich höre immer, dass das so wichtig ist, wenn du so auf so einem hohen Niveau trainierst.
Ja, habe ich. Also es gibt auch in Darmstadt sehr viele Athleten. Vielleicht jetzt nicht aus dem Nationalkader, aber aus Landeskadern zum Beispiel oder aus der Jugend gibt es schon ein paar, mit denen ich trainieren kann. Dann gibt es auch ganz viele Hobbysportler, die einfach unglaublich stark sind. Meine Trainingspartner sind meistens irgendwelche Männer, die halt auch als Hobbysport, aber sehr ambitioniert auch bouldern. Und mit denen treffe ich mich dann. Das sind dann immer sehr schöne Sessions mit Freunden.
Und jetzt hast du halt die Freunde und die Leute, mit denen du trainierst, schon erwähnt. Was sind denn für dich noch wichtige Faktoren, die dich als Athletin weiterbringen und was unterstützt dich? Also seien es Trainer, halt deine Trainingspartner, bestimmte Hallen, bestimmte Routesetter, die auch mal für dich eine Herausforderung schrauben. Wen brauchst du da? Wer ist für deinen Erfolg wichtig?
Mir ist mein Umfeld immer ganz wichtig, zum Beispiel mein Freund oder meine Familie, dass sie nicht so weit weg wohnen. Das ist auch ein Grund, warum ich gerne in Darmstadt trainiere, damit ich mich da quasi unterstützt und gut aufgehoben fühle. Das ist mir sehr wichtig. Ansonsten die Hallen spielen natürlich eine große Rolle, dass es genug Boulder gibt, die schwer genug sind, die aber auch eine gute Qualität haben, die regelmäßig umgeschraubt werden. Und da hat man hier echt viel, zum Beispiel das Boulderhaus strengt sich momentan extrem an, uns möglichst viele, also nicht nur mir, sondern auch anderen Wettkampfathleten, uns möglichst viele Möglichkeiten zu geben, uns da optimal vorzubereiten in Form von Wettkampfsimulationen oder Systemwänden, die da jetzt neu entstehen und so weiter.
Okay, und trainermäßig, also wer ist denn als Trainer deine Ansprechperson oder als Trainerin?
Meine Trainerin ist die Fritze aus Köln, also das ist die Kadertrainerin und manchmal fahre ich auch zu ihr und wir telefonieren regelmäßig und dann können wir uns so ein bisschen austauschen. Es ist jetzt aber nicht so, dass sie einen Trainingsplan für mich entwirft, das mache ich selber. Das habe ich auch schon immer selbst gemacht, das ist wohl was Besonderes an mir, kann man so sagen. Ich glaube, das ist eine Seltenheit. Aber hat für mich immer super funktioniert, weil ich relativ viel Hintergrundwissen habe, auch durch mein Studium und durch die jahrelange Erfahrung. Und es ist nicht so, dass ich mir das alles selber ausgedacht habe. Also wenn ich mal Hilfe brauche oder so, dann helfen mir die Trainer vom Nationalkader natürlich auch immer. Und es gibt auch den Andi, das ist der Hessen-Kader-Trainer, der hilft mir auch immer, wenn ich Hilfe brauche. Ja, und wenn ich dann meinen eigenen Trainingsplan zusammenstelle, nehme ich mir immer so Sachen, die ich halt kenne aus anderen Trainingsplänen oder von meinem Studium oder aus eigener Erfahrung und bastel mir daraus einen Trainingsplan, der für mich individuell am besten passt. Mhm. Und ich glaube, das hat mir auch ganz viel geholfen in meiner Vergangenheit.
Roxana, du hast mir auch mal was Spannendes erzählt über deinen Werdegang und zwar, dass du ja Teil des Nationalkaders bist, aber da nicht auf einem üblichen Weg reingekommen bist. Also nicht über den Bayernkader, wie es bei dir sozusagen, du bist aus Aschaffenburg, wie das sozusagen der vorgeschriebene Weg gewesen wäre. Wie bist du denn in den Nationalkader gekommen?
Ja, bei mir war das so, ich habe alleine und mit Freunden einfach nur trainiert, so wie ich es immer gemacht habe und war dann auch recht erfolgreich. Man konnte sich zu der Zeit auch ohne Probleme einfach mit einer Lizenz zu den ganzen Jugendwettkämpfen anmelden innerhalb von Deutschland. Und da ich da gut war, wurde ich irgendwann mal zu dem Boulder-Weltcup in München 2017 eingeladen. Bei dem war ich dann auch nicht so schlecht. Und dann hatte ich eben durch so einen Sichtungslehrgang die Möglichkeit, mich für den Nationalkader, Jugendkader zu qualifizieren. Und da bin ich dann auch im Jahr 2018 reingekommen. Dann war ich 2 Jahre im Jugendnationalteam. Und seitdem bin ich jetzt im Erwachsenen-Nationalteam schon seit ein paar Jahren. Und guck jetzt mal, wie lange ich das da noch so durchhalte. Ja.
Also du hast einfach was übersprungen, weil du quasi wie entdeckt wurdest, gesichtet wurdest.
Ja, aber das ist auch gut so gewesen für mich, weil ich glaube, ich könnte das gar nicht. Ich könnte diesen Trainingsalltag, den die Kinder haben in den Landeskadern, diese gemeinsamen verbindlichen Trainings und so weiter, x-mal pro Woche, das und die Lehrgänge, und das würde mir nicht gut tun, glaube ich. Mhm. Deswegen ist es ganz gut, dass es bei mir eben auch anders ging. Aber das ist ungewöhnlich.
Ist interessant.
Ja, ich sehe das immer als Vorteil. Mir ist halt aufgefallen, dass die meisten Leute denken, man müsste in diesen Strukturen sein, um sehr gut zu sein. Und ich glaube, es ist halt nicht so. Ich glaube, das ist was Besonderes am Bouldern oder Klettern auch, aber besonders beim Bouldern, dass man sich eben doch das meiste alleine beibringt und dass es gar nicht so viel bringt. Also zu viel, es bringt schon, aber nicht unglaublich viel Mehrwert hat, wenn du einen Trainer hast, der dir die ganze Zeit sagt, wie die Boulder gehen oder was jetzt trainiert wird oder so, weil du dann aufhörst, darüber selber zu reflektieren. Und deswegen funktioniert es eben sehr gut, dass man sich da den Großteil selber beibringt.
Glaubst du, dass das wirklich jeder kann, oder ist das deine Persönlichkeit?
Teils, teils. Ich glaube, ich bin auch so der Typ dafür. Ich brauche die Freiheit auch.
Was empfindest du als Athletin als Herausforderung, also in deinem Trainingsalltag bei diesem Thema weiterzukommen, an Informationen zu kommen und so weiter?
Was ich sagen würde, was schwierig ist, ist, wenn man jetzt zum Beispiel eine schlechte Saison hat und dann fängt man an zu analysieren, woran das denn liegt und was sind denn die Punkte, woran man vielleicht noch arbeiten könnte, um besser zu performen. Und dann hat man die vielleicht so rauskristallisiert und versucht dann, die in den Trainingsplan mit einzuarbeiten, um dann spezifisch an den Schwächen zu arbeiten. Und dann kommen dann so manchmal Dinge, die einfach nicht ganz so spaßig sind, wie einfach nur Bouldern gehen. Bei mir ist es zum Beispiel immer Spraywall-Training, weil ich da selten jemanden finde, der das mit mir machen will.
Ja.
Weil die meisten wollen einfach nur bouldern. Und dann muss ich es alleine machen. Und dann muss man schon gucken, dass man das halt durchzieht und dabei trotzdem eben noch Spaß hat. Für mich ist das Spaß immer sehr entscheidend. Ich kann nicht einfach irgendwas machen, worauf ich überhaupt keine Lust habe. Da werde ich mir keine Mühe geben und ich werde auch nicht besser werden. Egal, wie sehr ich es möchte. Und das ist immer wichtig, dass ich da halt den Spaß an der ganzen Sache behalte, obwohl ich versuche, gezielt an meinen Schwächen zu arbeiten.
Ich verstehe. Kannst du noch mal über Trainingsziele sprechen und was du machst, um deine Ziele zu erreichen? Also du hattest jetzt diesen einarmigen Klimmzug angesprochen, aber jetzt auch auf Wettkämpfe bezogen. Was sind da Ziele, die du in der Vergangenheit hattest? Wie hast du sie erreicht?
Es gibt ganz verschiedene Trainingsziele. Es gibt natürlich Trainingsziele, die boulderspezifisch sind. Zum Beispiel, ich möchte jetzt besser im Platten werden oder ich möchte besser mich an Slopern festhalten können und so. Und dann macht man das einfach so, indem man sich diese Boulder rauspickt aus den Hallen, dann mal über eine längere Zeit versucht, da möglichst viele schwere Boulder zu machen und auch über Sessions hinweg an denen gezielt zu arbeiten. Und dann gibt's natürlich noch die Trainingsziele, die man im Krafttraining hat. Ich finde die sehr motivierend auch immer. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeinen Trick können will, das muss ja nicht mal unbedingt was mit dem Klettern zu tun haben. Also zum Beispiel wollte ich mal unbedingt einen Schweizer Handstand können, weil ich fand, dass er cool aussieht. Und klar, das ist vielleicht von der Verletzungsprofilhaxe her sinnvoll, weil die Schulter trainiert wird und die Körperspannung und Bauchmuskulatur und so weiter. Aber bringt einem jetzt nicht so wahnsinnig viel weiter beim Bouldern. Und trotzdem wollte ich das unbedingt können. Und dann habe ich das so lange trainiert, bis es geklappt hat. Und das ist dann immer sehr motivierend und macht auch total viel Spaß. Deswegen mache ich das ganz gerne.
Und was sind Dinge, die du in Wettkämpfen bemerkt hast, wenn du dich selber analysiert hast, woran du arbeiten möchtest und wie machst du das dann?
Da gab es schon ganz viele verschiedene Sachen. Neulich haben wir festgestellt, dass ich vielleicht an Slopern oder so nicht so stark bin wie in den anderen Boulder-Stilen. Und dann habe ich daran gezielt gearbeitet, indem ich mir Griffe angesprungen habe. Das habe ich von Fritze an das Spraywall gekriegt, die Übung. Und das habe ich dann immer mit eingebaut. Eine andere Baustelle waren Routenlesen eine Zeit lang. Und dann habe ich dann versucht, immer Boulder möglichst schnell auch zu klettern und versucht auch möglichst schnell wieder umzuschalten, falls ich mich mal eine Beta verrannt habe oder sowas. Funktioniert mittlerweile auch besser. Einmal habe ich an Platten gezielt gearbeitet. Ja, oder so mentale Sachen auch häufig. Also, dass man es eben schafft, zu dem Zeitpunkt, wo es wichtig ist, fighten zu können und sein Bestes zu geben und den Fokus auf die Boulder, vor allem auf den Boulder, den man gerade klettert, zu haben und nicht irgendwo anders, wo er einem gerade nicht weiterbringt, und sich auf die positiven Dinge zu fokussieren und so. Das ist aber auch so eine Sache, das ist so eine riesige Baustelle, das muss man immer wieder üben. Und das wird nie, also da gibt es nie irgendwie einen Punkt, wo man sagt, ja, jetzt passt's endlich. Ich glaube, da kann man sich immer weiterentwickeln.
Gab es da mal ein Beispiel in dem Wettkampf, wo du das gut geschafft hast und auch sagen kannst, wie du das in deinem Kopf hinbekommen hast?
Ja, also zum Beispiel, neulich erst war ja die Europameisterschaft und da wurde ich Siebte. Das ist ein sehr großer Erfolg für mich gewesen. Und da war es im Halbfinale so, dass ich bei dem ersten Boulder, das war eine Platte, und der war echt schwer für mich, der Boulder. Und ich musste an jedem Zug, der Boulder bestand aus 4 Zügen, glaube ich, und ich bin an jedem Zug fallen, aber ich bin immer weitergekommen. Und dann habe ich ihn in der letzten halben Minute oder so getoppt. Und das ist eben so eine Sache, das zeigt mir ja, okay, da war ich jetzt wirklich da. Da habe ich mich konzentriert. Da bin ich immer besser geworden in jedem Versuch. Ich habe keinen Versuch und keine Zeit verschenkt. Und deswegen, und auch als ich unter Druck stand, weil ich wusste, okay, das ist jetzt der letzte Versuch, dass ich es da noch gemacht habe, wegen der Zeit, da war ich schon sehr stolz drauf, dass das mal richtig gut funktioniert hat.
Also heißt es, dass du dir während des Prozesses quasi auch vor Augen gerufen hast, dass du ja schon immer besser geworden bist in dem Boulder?
Ja, das gehört auch dazu, dass man eben auch das Positive sieht und nicht nur, dass man es gerade nicht hochgekommen ist.
Okay, also ich dachte, das wäre sozusagen der Kniff gewesen, dass du dir vergegenwärtigst. In einem Moment, du hättest ja auch vergegenwärtigen können, wie oft du schon gefallen bist.
Genau, dass man das eben nicht macht.
Was ist aktuell noch ein Ziel, an dem du jetzt gerade arbeitest?
Das sind immer noch die Sloper tatsächlich, an denen arbeite ich nach wie vor. Ja, und Routenlesen ist auch immer noch eine Baustelle. Ja, es sind meistens dann doch dieselben Sachen, die man nicht so gut kann.
Mhm, ja. Nochmal in den Trainingsraum zurück. Was sind deine liebsten oder wichtigsten Trainingstools?
Am allerwichtigsten würde ich sagen, ist einfach eine ganz normale Klimmzugstange. Da mache ich, glaube ich, am meisten. Klimmzüge sind einfach eine super Übung für Kletterer, weil man ja sowieso die ganze Zeit Zugbewegungen macht an der Wand. Ansonsten, da ich oft Handstände mache, Parallettes, ist gut für die Handgelenke.
Das sind so eine kleinen Barren, ne?
Ja, genau. Das sind solche kleinen Holzbarren, auf denen macht man den Handstand und dann wird das Handgelenk nicht so belastet. Wie wenn man es auf dem Boden machen würde, dann ist es ja immer in einem krassen Winkel abgeknickt. Und das ist nicht so schlimm. Aber wenn man es oft macht, fangen dann meine Handgelenke, weil ich sie eben nicht so oft jetzt Kräftigungsübungen für die mache. Irgendwann fangen die dann schon an, weg zu tun. Dann ist das mal ganz sinnvoll. Man kann sie auch für Liegestütze und solche Sachen benutzen, was ich auch mache. Mhm. Oder Handstand-Push-Ups. Da kommt man nämlich weiter runter, als der Boden wäre. Dann ist die Übung schwieriger.
Ah, sehr guter Tipp.
Das ist eine echt gute Übung. Da kann man sich nämlich vor dem Bankdrücken drücken, weil das im Prinzip so ähnlich ist und nicht so leicht wie Liegestütz.
Okay.
Spraywall auf jeden Fall für Fingerkraft. Mhm. Anstatt das an dem Beastbreaker zu machen, mache ich das einfach gerne an definierten Leistenbouldern an der Spraywall. Und Campusboard für Explosivkraft vor allem. An den runden Hölzern, also diesen hänkligen, gut haltbaren Hölzern, da kann man dann in allen möglichen Formen hin und her springen und da trainiert man dann Schnellkraft und Explosivkraft. Super sinnvoll, finde ich.
Mhm. Ich habe mir ein bisschen deinen YouTube-Channel angeguckt und du zeigst ja auch dein Training und es sieht alles sehr leicht aus bei dir, ist aber, glaube ich, alles bockschwer. Was würdest du denn jemandem als Einstieg im Trainingsbereich in der Boulderhalle empfehlen? Also womit hast du denn auch selber mal angefangen? Also jetzt abgesehen wirklich vom einfach nur Bouldern gehen.
Wenn man gezielt an der Kraft arbeiten will und sowieso schon regelmäßig bouldern geht, dann kann man dann ein extra Training einbauen im Trainingsbereich. Muss aber schon wieder was Zusätzliches sein. Ich würde jetzt nicht sagen, okay, ersetz mal eine Session durch Krafttraining, würde ich nicht sagen. Muss schon zusätzlich sein. Und dann würde ich mit Übungen mit dem eigenen Körpergewicht anfangen. Klimmzüge, ganz wichtig, in allen möglichen Formen. Kann man auch Gewichte mitnehmen oder man macht schnelle Klimmzüge und. Körperspannung, da gibt's ganz tolle Übungen, zum Beispiel Frontlever ist da super gut oder Planken ist auch eine Übung, die Anfänger super gut machen können. Beim Frontlever gibt's leichte Formen, ich rede jetzt nicht von dem ganz normalen. Zum Beispiel, wenn man beide Beine anwinkelt, das ist eine sehr gute Übung für Anfänger auch. Oder Beinaufzüge an der Stange mit gehockten Beinen, gestreckten Beinen. Da hängt man sich mit beiden Händen an die Stange und streckt seine Beine durch. Okay, das ist schon die schwere Form. Die einfache Form ist, man hängt sich mit beiden Händen an die Stange und dann zieht man die Knie so weit wie es geht nach oben.
Okay.
Und das macht man mehrfach hintereinander.
Mhm.
Und wenn man das gut kann, dann streckt man die Beine dabei, dann ist es schwieriger. Und wenn man das gut kann, dann nimmt man die Beine gestreckt bis zu den Füßen. Und das kann man dann irgendwann 10, 15 Mal machen ohne Probleme, aber das ist dann schon eine fortgeschrittene Übung.
Okay.
Vielleicht auch noch was von Trizeps, Liegestütz oder sowas, auch immer gut.
Okay, ansonsten Roxana, wir wissen ja alle, Beta-Spraying ist nicht besonders beliebt, aber gibt es eine Sache, die du bei Leuten in der Boulderhalle beobachtest, wo du gerne mal reinrufen würdest, hey, mach doch mal bitte so?
Was mir da konkret einfällt, ist, dass viele Leute sich immer einen bestimmten Boulderstil raussuchen, den sie dann bevorzugt klettern und sich dann irgendwelche Gründe einfallen lassen, warum sie die anderen nicht probieren wollen. Das geht von, darauf habe ich jetzt keinen Bock, bis, oh, dafür bin ich zu alt oder sowas. Oder, oh Gott, das konnte ich noch nie gut, da verletze ich mich und so weiter. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man eben nicht spezielle Boulder auslässt, sondern einfach alles in der passenden Schwierigkeit probiert, was gerade da ist. Und dann wird man nämlich in jedem Stil ungefähr gleich gut. Und das ist viel besser, als wenn man nur eine Sache getrennt probiert. Und deswegen finde ich schon, dass wenn die Leute immer nur zum Beispiel diese Leistenboulder im Überhang probieren, da verpassen die ganz viel, was super viel Spaß macht und was auch Teil des Boulderns ist. Also Platten sind auch Teil des Boulderns und dynamische Sachen sind und weirde koordinative Sprünge sind auch was ganz Tolles. Wenn man sich da mal ein bisschen reinarbeitet, wird da, glaube ich, jeder was finden, was ihm Spaß macht. Und das ist so, was mir immer auffällt, dass die Leute sich da sehr zurückhalten, wenn sie was Neues ausprobieren sollen.
Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal über ganz spezifisch zu Wettkämpfen. Was bedeuten dir denn Wettkämpfe?
Wettkämpfe haben mir eigentlich schon immer Spaß gemacht. Ich finde, sie motivieren einen fürs Training, weil man dann etwas hat, worauf man hinarbeitet. Und das finde ich eben total toll. Und natürlich vergleiche ich mich auch gern mit anderen. Ich meine, ich bin eine Athletin. Also das machen wir, glaube ich, alle ganz gern. Ja.
Und wie gehst du in einen Wettkampf rein? Also hast du da irgendwie Rituale, irgendwas, was dir wichtig ist, dass du so körperlich und mit dem Geiste gut dabei bist?
Ich hab's gern, wenn ich mich gut vorbereiten kann vorher, wenn ich eine ausreichend lange Zeit hatte, in der ich einfach mal trainieren konnte, ohne Unterbrechung. Das geht natürlich nicht immer, aber meistens funktioniert das ganz gut. Damit, das brauche ich, um mich fit zu fühlen. Und dann gibt's ganz viele mentale Sachen, die ich versuche, vorher schon abzuarbeiten, damit ich dann im Wettkampf nicht mehr so drüber nachdenken muss.
Und wenn wir jetzt schon dabei sind, wie du dich sozusagen geistig gut vorbereitest, beim Bouldern im Wettkampf, da können ja einige negative Gedanken aufkommen. Du kannst Leistungsdruck haben, es kann Misserfolge geben, die dich runterziehen oder dieses Thema vergleichen mit anderen. Welche Herausforderungen siehst du für dich und hast du Wege gefunden, besser damit umzugehen?
Das ist natürlich so eine Dauerbaustelle, an der ich nach wie vor arbeite, aber ich habe da schon ein paar Strategien, die ganz gut funktionieren. Also zum Beispiel bei dem Leistungsdruck stelle ich mir schon vor dem Wettkampf alle möglichen Szenarien vor, wie das Ganze denn jetzt ausgehen kann. Sowohl die guten, also was passiert, wenn ich gut performe, wenn es super klappt, als auch die schlechten. Und bei den schlechten Szenarien, also wenn es nicht so gut klappt, wenn ich eine Platzierung habe, mit der ich einfach sehr unzufrieden bin, da versuche ich dann auch das irgendwie aus einer positiveren Sicht oder optimistischen Sichtweise zu sehen. Weil ganz oft ist es so, dass wenn ein Wettkampf nicht gut funktioniert, dass sich dann irgendwelche anderen Möglichkeiten ergeben. Also zum Beispiel war jetzt diese Saison der Nomi-Wettkampf echt nicht gut bei mir und deswegen durfte ich die ganze Zeit keine Weltcups starten. Aber dafür konnte ich dann jetzt mal Boulder Bundesliga starten, was ich schon ewig vorhatte, aber nie geklappt hat aus zeitlichen Gründen. Und das hat auch ganz viel Spaß gemacht. Also habe ich im Endeffekt gar nicht so viel verloren dadurch. Und wenn man sich das vorher schon klar macht, dann nimmt es extrem viel Druck raus. Es geht auch so um banale Sachen. Zum Beispiel, wenn man einen schlechten Wettkampf hat, hat man dann weniger Druck für den nächsten. Ist ganz einfach. Und wenn man sich das alles vorher schön so zurechtlegt, dann ist man dort und muss ich dann vor Ort nicht mehr Sorgen machen, was passiert, wenn es jetzt doch nicht so gut läuft. Und das hilft mir immer ganz gut zu performen. Und mit Misserfolgen gehe ich meistens so um, dass ich dann mich recht schnell, am besten möglichst schnell wieder im Training wiederfinde und mich dann wieder komplett auf den Spaß am Bouldern fokussiere. anstatt auf die Wettkämpfe. Weil ich mache das ja nicht, um Wettkämpfe zu klettern. Ich mache das, weil ich das Bouldern liebe und weil es meine Sportart ist, in der ich so richtig aufgehe. Und was jetzt da bei den Wettkämpfen passiert, das ist jetzt letzten Endes nur zweitrangig irgendwo. Mhm. Es ändert sich ja dadurch nichts. Ich kann ja trotzdem weiterhin bouldern.
Das ist ein super guter Gedanke. Und so einfach.
Ja, ganz einfach.
Sehr schön. Du hast schon die Deutschlandcups von der Techniker Boulder Bundesliga angesprochen. Also du hast jetzt angefangen mit Techniker Boulder Bundesliga, sehr schön dich da zu sehen. Hast auch schon IFSC internationale Wettkämpfe geklettert und natürlich die nationalen DAV-Wettkämpfe mitgemacht. Kannst du sagen, wie fühlt sich so ein Deutschlandcup für dich an, verglichen auch mit diesen anderen Wettkämpfen, die du schon kennst?
Ich mache da total gern mit, weil das für mich so ein Spaßding ist, was erstmal meistens motivationsfördernd ist. Ich finde das System dahinter unglaublich gut. Ich finde das auch einfach ein voll guter Schritt in die richtige Richtung, dass diese Wettkämpfe ein sehr hohes Preisgeld haben und dass die regelmäßig stattfinden. Das ist ganz wichtig, um für diese Entwicklung des Sports da was dazu beizutragen, weil das ja bei den deutschen Meisterschaften und auch bei den Weltcups irgendwie nicht so besonders gut vorangeht, muss man leider sagen. Deswegen sind diese Wettkämpfe einfach unglaublich wertvoll. Und dann ist es natürlich immer super cool, auch alle anderen, die da regelmäßig hingehen, wiederzusehen und mit denen gemeinsam zu bouldern. Ich genieße dann auch immer diese offene Quali. Die hat irgendwie was von einer gemeinsamen Boulder-Session und das macht natürlich immer Spaß. Auch der Finalmodus fühlt sich eher an wie bei einem Fun Cup. Wobei natürlich die Konkurrenz da ist und das macht so attraktiv, weil man nicht einfach nur irgendeine Stadtmeisterschaft mitmacht, sondern da sind dann tatsächlich auch gute Athleten und dann hat man ein sinnvolles Finale, das einem auch im Training weiterbringt und das finde ich super gut.
Und Stand jetzt ist, dass du 2 Deutschlandcups schon gewonnen hast. Wie sind deine Pläne für die nächsten Cups? Planst du einen mit dabei zu sein, überall, wo es geht?
Ja, ich muss mal gucken, zu welchen Terminen ich Zeit habe. Es gehen nicht alle. Oft sind da irgendwelche anderen Wettkämpfe oder es passt gerade nicht so wirklich gut rein oder sie sind super weit weg. Aber zum Beispiel ist doch jetzt bald einer in Mannheim. Da wollte ich auf jeden Fall mitmachen. Und danach habe ich es mir noch nicht angeguckt.
Okay. Letzte Frage, Roxana. Welche Angewohnheit hast du, weil du Boulderin bist, die andere Menschen nicht haben?
Ich würde sagen, weil ich boulder, bin ich sehr gut darin, an Problemen lange dran zu bleiben und an ihnen zu arbeiten, ohne mich ablenken zu lassen und ohne aufzugeben, weil ich das ja ständig in meinem Training tue. Und das kann man irgendwie auf alle anderen Lebensbereiche glücklicherweise auch übertragen. Und das ist tatsächlich eine sehr nützliche Eigenschaft.
Recht hast du, Roxana. Ich danke dir für das Interview, für die Einblicke in dein Leben als Athletin und freue mich sehr, wenn wir dich häufiger sehen bei den Deutschlandcups. Es macht Spaß, dir zuzuschauen.
Dankeschön. Vielen Dank, dass ich da sein durfte, Juliane.
Erik Heldmann kennen wir bei der Techniker Boulder Bundesliga als Rootsetter. Er war schon bei einigen Spieltagen aktiv, bei Deutschlandcups und auch beim letzten Saisonfinale. Er ist auch Head of Rootsetting bei der aktuellen Bundesliga-Station, dem Studioblock in Mannheim. Und wir nehmen uns jetzt mal Zeit, ihn genauer kennenzulernen, denn mit Erik kann man nicht nur über Routenbau reden, er ist auch aktiver Bergsteiger. Er war einer der jüngsten Menschen, die alle 4000er der Alpen bestiegen haben. Und das sind sage und schreibe 82 Berge. Und er entwirft seine eigenen Klettergriffe, das sind die Blockholes. Also einige spannende Sachen. Hallo Erik.
Hallo.
Schön, dass du mit dabei bist. Ja, ich muss sagen, ich kenne wirklich wenige Bergsteiger, weil ich bin wirklich so eine Boulder-Gym-Rat, wie man so schön sagt, die man kaum draußen vorfindet. Und deshalb ist es wirklich meine ganz ernst gemeinte Frage, was findest du so toll am Bergsteigen und warum mussten es gleich alle 82 4000er der Alpen sein?
Ja, das Tolle am Bergsteigen ist erstmal was komplett anderes zum Bouldern in der Halle. Man ist draußen in der Natur, man ist meistens alleine. Das finde ich immer ganz, ganz angenehm. Genau, und ich habe, als ich glaube 19 war, angefangen mit den 4000ern, dann hat sich das so nach und nach ergeben. Also ich hatte jetzt nicht, als ich meinen ersten 4000er gemacht hatte, schon das Ziel, alle Gipfel zu besteigen, sondern genau, das war dann so ein Prozess und irgendwann hatte ich dann gemerkt, es fehlen gar nicht mehr so viele und dann war ich dann ein bisschen ambitionierter und wollte dann alle Gipfel besteigen.
Okay, also du warst 19, als du den ersten Gipfel bestiegen hattest. Und wie alt warst du dann beim letzten?
26.
Okay, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Wie lange braucht man denn dafür so in einem Leben?
Genau, also man kann das recht schnell machen. Der Kilian Jornet hatte das jetzt, ich weiß gar nicht genau in wie vielen Tagen, aber auf jeden Fall diesen Sommer gemacht. Also man kann das schon sehr schnell abarbeiten oder man lässt sich halt ein bisschen mehr Zeit.
Und wie lange dauert so eine einzelne Begehung eigentlich? Ich habe wirklich keine so Vorstellung davon.
Das ist von Berg zu Berg unterschiedlich. Also es gibt verschiedene Grate, da sind 3 oder 4 Gipfel, das kann man dann ganz gut kombinieren. Aber manche dauern dann auch schon so ungefähr 3 Tage. Also im Schnitt könnte man sagen so 2 bis 3 Tage pro Gipfel.
Und dann hast du mal auch in einem Sommer so mehrere hintereinander gemacht quasi.
Ja, genau. Also grundsätzlich war ich jetzt so die letzten 3 Sommer eigentlich nur in den Alpen unterwegs und am Bergsteigen. Und das war eine schöne Auszeit dann vom Routenbau in der Halle.
Okay. Kannst du mal erzählen, wie man sich auf solche Touren vorbereitet? Was machst du da genau?
Grundsätzlich muss man bis auf 3, 4 Gipfel jetzt gar nicht so schwer klettern. Also oft klettert man nie schwerer als so 3. oder 4. Schwierigkeitsgrad. Aber ist halt oft sehr exponiert oder man kann es nicht absichern. Also das Klettern ist eigentlich nicht so das Problem, ist mehr dann so dieser Ausdauerfaktor oder so das Mentale. Und dadurch, dass ich viel am Schrauben bin und quasi den ganzen Tag auf dem Bein bin, habe ich jetzt gar nicht so viel Zeit gehabt, noch zu trainieren. Also ich bin viel joggen gegangen, viel Radfahren gegangen, aber das war es dann auch schon. Aber jetzt so einen effektiven Trainingsplan dafür hatte ich jetzt nicht.
Und du machst es immer alleine?
Nee, also grundsätzlich ist es auf jeden Fall ratsam, Bergsteigen zu zweit zu machen.
Du meintest ja gerade, dass du es so schön findest, dass du da deine Ruhe hast.
Genau, also man ist jetzt nicht mit hunderten Leuten unterwegs. Also klar, auf den beliebten 4000ern ist auch recht viel los, aber es gibt auch entlegene Berge, da ist man dann mit seinem Kletterpartner alleine.
Ah, okay. Und gibt es da irgendeinen Gipfel, der dich besonders beeindruckt hat und warum vielleicht?
Die 4000er auf der italienischen Seite von Mont Blanc sind, kann ich jedem ans Herz legen, weil es einfach super wild und da ist man sehr alleine, da sind kaum andere Leute. Und da ist eben der Pyrenäengrat, ja, der sticht da noch ein bisschen heraus. Das ist quasi der längste Grat der Alpen und man ist 3 bis 4 Tage unterwegs und fängt an mit einer 50-Seilängen-Tour auf den ersten Gipfel und geht dann über ins Eis und man hat eigentlich alles, was man so braucht zum Bergsteigen.
Oh, und was sind so für dich die herausfordernden Momente gewesen bei diesen 82 Bergen?
Ja, da würde ich auch sagen, weil der Pyrenäengrat bestimmt so mit das Schwerste, was wir gemacht haben, weil, also erstmal eine schwere Tour, aber das Wetter war nicht ganz so, wie wir es uns erhofft hatten. Also am ersten Tag war es noch sehr gut und es ist dann langsam gekippt und am letzten Tag waren wir quasi in einem richtigen Sturm drin und dann waren wir froh, als wir am Gipfel von Mont Blanc waren und dann nur noch runterlaufen mussten.
Mhm. Wenn du jetzt mit so jemandem wie mir sprichst, der so nicht so eine hohe Affinität dazu hat, was würdest du einem Menschen wie mir sagen, weshalb man es doch mal ausprobieren sollte?
Ich glaube, man kommt sehr schnell aus seiner Komfortzone raus. Und ich glaube, das ist was jedem gut tut, wenn man mal die Komfortzone verlässt. Also wenn man es wieder aufs Bouldern münzt, ist ja schon alles sehr safe, wenn man das in der Halle macht und sehr sicher. Und klar geht man auch mal über seine Grenzen, aber so richtig aus seiner Komfortzone kommt man da jetzt meines Erachtens nicht. Und wenn man draußen in den Bergen ist, hat man schon ab und zu Situationen, die man so im Alltag nicht hat. Und ich glaube, das tut jedem von uns gut.
Ist sehr schön, dass du gerade über die Komfortzone redest, weil ich gehe ungern aus meiner Komfortzone raus. Deshalb kann ich mir das auch so schwer vorstellen, sowas zu machen. Ich würde gerne wissen, an welchen Stellen du da auch deine Grenzen gerätst und merkst, boah, das ist jetzt echt unschön oder irgendwie anstrengend. Und was ist vielleicht auch im Gegenzug das, was dich dann überzeugt, es trotzdem zu machen?
Ja, also das Schöne ist, wie gesagt, man kann jetzt beim Bergsteigen nicht alles kontrollieren. Also es ist auf der einen Seite schön, aber manchmal kommt man dann auch in Situationen, die man jetzt vorher nicht so geplant hat. Also gerade in den Alpen durch den Klimawandel hat man schon das öfter mal Felsstürze gehabt oder so ein bisschen Steinschlag und so. Das muss dann nicht sein, aber genau, das nimmt man dann in Kauf. Also man versucht natürlich das Risiko zu minimieren, aber so 2, 3 Situationen hat man dann, wenn man oft in die Berge geht, eigentlich immer, die jetzt nicht so besonders schön sind.
Hast du ein Beispiel?
Ja, wie gesagt, also Steinschlag, den hat man eigentlich öfter mal, auch wenn man es versucht zu minimieren. Genau, da muss man eben schauen, dass man recht früh losgeht, weil eben, also man geht in den Bergen eigentlich immer früh morgens oder schon nachts los, damit eben noch alles kalt ist und dass das Eis noch alles zusammenhält. Und wenn man dann halt ein bisschen später losgeht oder zu spät ist, dann kommt man schon mal in zwei, drei Situationen, die man jetzt nicht so haben möchte.
Ah, okay. Du hast ja als Rootsetter auch einen Job, der körperlich auch anstrengend sein kann. Wie ist es jetzt mit diesen Ambitionen im Bergsteigen vereinbar? Also ich höre tatsächlich auch von Rootsettern, die sagen so, dass sie es so körperlich anstrengend finden, dass sie teilweise auch ihre anderen Hobbys irgendwie ein bisschen hinten anstellen müssen. Hast du da auch so Erfahrungen oder das Gefühl, dass es schwer ist?
Ja, also dadurch, dass ich drei bis viermal die Woche momentan schraube, bleibt wenig Zeit, um noch irgendwas anderes zu machen. Also am Tag, wo ich Routen schraube, habe ich eigentlich keine Zeit mehr oder fehlt mir die Kraft, dann nochmal was anderes zu machen. Und so an den Wochenenden bin ich dann viel joggen gegangen. Das lässt sich eigentlich ganz gut vereinbaren. Aber genau, klettern muss ich jetzt nicht für das Bergsteigen nicht nochmal gesondert trainieren. Deswegen war das ganz gut. Aber ich glaube, wenn man wirklich noch effektiv fürs Klettern trainieren möchte, dann wird es mit dem Routenbauen sehr schwer zu kombinieren.
Ah. Dann sprechen wir nochmal über das Routenbauen ganz konkret. Kannst du mal beschreiben, wie eigentlich dein Weg in den Routenbau war und wie du auch an so spannende Jobs gekommen bist? Also du bist Headsetter, du hast international viel geschraubt, du hast viel für Wettkämpfe geschraubt. Ich glaube, da gibt es einige Leute, die Bock drauf hätten. Wie hat das für dich so geklappt?
Ich glaube, das war auf jeden Fall nicht so vorgesehen wie, ich würde fast sagen, bei allen. Das waren glückliche Zufälle, würde ich mal sagen, dass ich eben quasi in der Nähe vom Studioblock wohne. Dann habe ich dort angefangen mit dem Schrauben. Dann wurde die Stelle als Chefschrauber dort frei. Und der Chef vom Studioblock, der Robert Lux, beziehungsweise ehemals Heinrich, der hat viel für die IFSC früher geschraubt und der hat mich so ein bisschen an die Hand genommen. Und dem, würde ich sagen, habe ich viel zu verdanken dadurch.
Kannst du mal von deinen Stationen auch so erzählen als Rootsetter, welche da besonders wichtig waren? Also irgendwelche Wettkämpfe, die du geschraubt hast, auf die du irgendwie auch stolz bist oder die dich irgendwie weitergebracht haben?
Gut, die Studio Blockmasters habe ich jetzt zweimal das Finale mitgebaut. Das war immer spannend. Dann war ich in Hongkong für die Nationalmeisterschaften dort. 2023 war das. Das war spannend, weil ich tatsächlich davor jetzt auch noch nicht so viel geflogen bin und dann direkt nach Hongkong. Das war auf jeden Fall ein spannendes Erlebnis. Und den Jugend-Europacup habe ich jetzt dieses Jahr in Portugal mitschrauben dürfen. Das war auch spannend, nochmal für die Jugend eben so einen internationalen Wettkampf zu bauen.
Und wie ist das, wenn man die Studio Blockmasters schraubt? Das ist ja auch ein Wettkampf, der international bekannt ist. Kommt man darüber dann an solche Jobs?
Ja, ich würde schon sagen, dass die Studio Blockmasters da geholfen haben, aber auch. Ja, also man schraubt halt mal einen Wettkampf, dann spricht sich das rum, dass das ganz gut war und dann schraubt man den nächsten und so weiter und so fort. Also es läuft eigentlich schon auch viel über diese Mundpropaganda. Dadurch bekommt man entweder mehr Jobs oder weniger.
Mhm. Und würdest du sagen, es gibt für dich Überschneidungen vom Routenbau zu dem, was du beim alpinen Klettern kennengelernt hast?
Tatsächlich gar nicht so viel. Also wie schon gesagt, gerade wenn man dieses Bergsteigen macht, klettert man eigentlich nicht so schwer. Also immer so 3er, 4er, 5er hauptsächlich. Und im Bouldern ist ja schon sehr maximal kräftig und geht auch direkt eher schwerer los als in den Graden. Also so richtig viel kopieren kann man da nicht oder viel mitnehmen kann man da nicht. Aber klar versucht man sich beim Bergsteigen recht effektiv zu bewegen. Und das kann man dann auch in leichteren Bouldern abfragen.
Mhm. Dann kommen wir mal zum Thema Griffe herstellen. Also du machst selber auch Klettergriffe unter dem Label Blockholes. Und ich habe jetzt, seit ich das weiß, auch mal drauf geachtet und habe die letztens in einer Halle entdeckt und fand die auch sehr angenehm in den Händen liegend. Wie würdest du deine Griffe selbst beschreiben? Was macht die aus?
Ja, wie du schon gesagt hast, in erster Linie versuchen wir, also ich mache es nicht alleine, sondern ich mache das mit einem Freund zusammen, versuchen wir gerade Griffe herzustellen, die sehr ergonomisch sind. Also als erste Linie hatten wir so Henkel rausgebracht, weil unserer Meinung nach eben das so ein bisschen gefehlt hat auf dem Markt. Und danach haben wir jetzt noch so ein GFK-Set rausgebracht, was jetzt gut für den Wettkampfrutenbau geeignet ist. Also ich glaube, grundsätzlich würde ich unsere Marke beschreiben mit ergonomisch und ästhetisch.
Was ist das, was dich an den quasi herkömmlichen Henkeln stört?
Bei den Henkeln, finde ich, merkt man oft, dass die eben versuchen, dieses Felslastige zu kopieren oder das von draußen. Und dadurch werden die meiner Meinung nach oft nicht super ergonomisch und zu verspielt. Also man hat oft auf der Grifffläche noch verschiedene Formen, die sich jetzt nicht super gut greifen lassen. Das haben wir eben versucht, anders zu machen.
Und kannst du beschreiben, wie die aussehen, eure Henkel? Also warum die anders sind?
Die sind in erster Linie recht groß. Also die Grifffläche ist so, dass man sehr angenehm greifen kann und es schiebt die Finger nicht so zusammen wie bei manch anderen Griffherstellern. Und die lassen sich alle gut zusammenschieben. Also man kann leicht eine Litur oder einen Bowler bauen, der eben optisch auch was hermacht und jetzt nicht aussieht, als würden da nur 2-3 Griffe wahllos in die Wand gesetzt. Also es lässt sich alles sehr schön kombinieren.
Also das Thema Henkel war eins, über das du nachgedacht hast oder über das ihr nachgedacht habt, was ihr anders machen wollt. Gibt es noch Themen, die du sozusagen aus deiner Arbeit als Rootsetter, wo du immer gemerkt hast, ach Mensch, da fehlt was, oh, ich könnte eigentlich das bauen, dazu brauche ich aber Griff X. Also gibt es da noch so andere Puzzleteile, die dir gefehlt haben, die du jetzt umsetzen kannst?
Ja, wie gerade schon gesagt, also wir hatten als erstes eben diese Henkel geshaped und die gibt es jetzt schon seit letztem Jahr und haben jetzt seit 2 Monaten auch ein GFK-Set, also richtig große, voluminöse Griffe mit 18 Stück in einem Set. Und da haben wir eben auch ähnlich versucht wie bei den Henkeln, ergonomische Griffe zu shapen, die aber effektiv sind und auch gute Griffe in dem Set haben. Weil oft hat man bei diesen GFK-Griffen meist nur Sloper oder sehr schlechte Griffe, die man in leichteren Graden nicht halten kann. Und da haben wir eben auch versucht, große Henkel zu shapen.
Mhm. Dann zum Schluss kommen wir nochmal zur Techniker Boulder Bundesliga. Du hast schon ein paar Male für die Liga geschraubt. Hattest du denn Momente, die du schon sehr gerne mochtest jetzt bei deiner Arbeit für die Liga? Woran erinnerst du dich gern?
Ich habe jetzt 2-mal dieses große Finale mitgeschraubt und das war allein von der Location her immer sehr, sehr beeindruckend. Also es war letztes Jahr war es in Jena in so einem Park, das war super cool und dieses Jahr in Osnabrück. Und das ist schon was Besonderes, gerade mit der Bühne und allem drumherum. Es hat so ein bisschen Festivalcharakter. Das ist schon sehr cool gewesen.
Aber auch, gibt es so Erinnerungen an einzelne Boulder?
An einen speziellen Boulder würde ich jetzt gar nicht denken, sondern grundsätzlich das Erlebnis war cool. Und ich glaube, wir haben es immer geschafft, den Leuten was zu bieten, was sie jetzt vielleicht noch nicht so direkt kannten.
Was plant ihr denn jetzt für die Liga im Studioblock Mannheim? Kannst du da irgendwas ankündigen? Kannst du zum Beispiel das neueste Griffset von euch ankündigen?
Ja, ich glaube, wir haben schon auch einige Griffsets da, die jetzt nicht jeder kennt. Also die Griffe von uns sind natürlich in der Halle, aber auch Kleinpols hat uns neue Griffe geschickt und die neuen Griffe von Reset sind da. Also ich glaube, vom Material her gibt es einiges zu entdecken.
Dann Erik, danke dir, dass du uns was von deiner Arbeit erzählt hast und von deinem Werdegang. Und ich wünsche euch richtig viel Spaß dann mit dem Spieltag der Techniker Boulder Bundesliga.
Ja, danke.
Das war's für diese Folge im Techniker Boulder Bundesliga Podcast. Danke an meine Gäste Roxana Wienand und Erik Heldmann. Habt einen tollen Spieltag im Studioblock Mannheim und wir hören uns wieder zum nächsten Spieltag im Einstein Neu-Ulm.